Gromit, alter Knabe. Hol Cracker und Tee. Die Kinotagesstätte geht los.
Wuff?
Ein weiterer Tag des Erfindens bricht an. Wart's ab, bis du das nächste Projekt siehst, an dem ich arbeite. Ein Smart Gnome.
Nenn mich Norbot.
Damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Filmbesprechung hier in der Kinotagesstätte aus, ich glaube, halbwegs aktuellem Anlass sogar. Ein Animationsfilm, Animationsfilm-Legenden, möchte ich sagen, haben einen neuen Film bekommen, der bei Netflix gestartet ist, nämlich Wallace und Gromit. Und ich konnte damit bisher ja gar nichts anfangen. Das war mir völlig fremd. Dafür aber mein Gromit dieser Folge. Hallo Marius.
Bin ich jetzt der Hund? Hä? Hi, Tag.
Ja, wir haben jetzt Rollen gewechselt, aber eigentlich hättest du jetzt still sein müssen.
Ach so, Entschuldigung. Ja, ja, das stimmt, ja. Meint man nicht, aber ja, ich bin der Experte quasi in dieser Folge.
Das stimmt. Ja.
Denn ich habe alle Wallace & Gromit-Filme inklusive den Kurzfilmen gesehen und dazu auch mal vor 2 Jahren ungefähr eine Artman-Doku. Ich würde das sagen, das qualifiziert mich heute hier zu sein.
Was
und
ist
ich bin Teil des Podcasts. Ne?
Was ist Artman?
Artman ist das Studio hinter Wallace & Gromit und auch Sachen wie Chicken Run oder hier Shaun das Schaf. Also alles, was ihr sagt, oh, das sind so niedliche Knetfiguren und Stop-Motion. Mit britischem Humor, das ist dann höchstwahrscheinlich Atmen. Haben zum Beispiel auch, ich glaube, in der Corona-Krise Schlagzeilen gemacht, weil denen die Knete ausgegangen ist. Und alle waren so, oh mein Gott.
Die Knete ausgegangen.
Ja, ja. Und haben eine sehr eigene Art von Filmen, wie ich finde, und einen sehr, sehr britischen Humor, den sie dort reinlegen. Und jetzt, wie es der Zufall so möchte, hatte schon länger mal überlegt, sollen wir mal eine Folge zu Stop-Motion, Knet-Stop-Motion machen, Atmen an sich. Jetzt kam aber tatsächlich ein neuer Film raus bei Netflix und das so ein bisschen unter ferner liefen, obwohl es schon ein sehr langjähriges Franchise ist mit Wallace & Gromit. Und der Regisseur, Nick Park, wenn ich mich richtig erinnere, 4-facher Oscar-Gewinner. 3-mal für animierter Kurzfilm und der erste Kinofilm von 2006, glaube ich, das Riesenkaninchen, hat damals tatsächlich einen Oscar gewonnen für den besten Animationsfilm. Ob das jetzt auch noch der Nachfolger schafft, mal schauen.
Für mich gibt es da viel nachzuholen. Ich habe tatsächlich vor 1-2 Jahren mal einen Shaun das Schaf-Film gesehen. Das, wo du sagst, das gehört dazu. Klar, der Look ist sehr ähnlich. Der ganze Erzählton ist ähnlich. Im Gegensatz zu Wallace & Gromit wird da aber nicht geredet. Ich glaube, das ist komplett stumm, Shaun das Schaf. Aber ja, das ist so mein einziger Berührungspunkt bisher damit tatsächlich gewesen. Aber war immer mal interessiert, ehrlicherweise, aber nie wirklich reingeguckt. Ich war nie wirklich investiert. Bin ja aber prinzipiell langjährige Hörer, Hörerin wissens, Animationsfilm, damit kriegt man mich immer. Und erst recht mit Stop-Motion, Claymation, wo dann mit Knetfiguren gearbeitet wird, was ja ein unheimlich aufwendiger Prozess ist und so ein bisschen eine im Aussterben befindliche Kunst, möchte ich meinen. Also es gibt noch ein paar Studios, die das machen, eben hier Artman. Ich weiß gar nicht, wie es um die Macher von zum Beispiel Kubo.
Die bringen einen neuen Film raus, 2026 tatsächlich. 2025. Habe ich in der Vorschau gesehen, aber ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr sagen, wie heißt.
Ja, ansonsten hast du ja natürlich Wes Anderson, der das immer noch mal ein bisschen hochgehalten hat über die Jahre und die frühen Jahre von Tim Burton mit seinem Corpse Bride und so weiter. Aber ansonsten, es kommt da zunehmend weniger. Es ist einfach zu aufwendig. Im Kurzfilmformat hat man es gerne noch mal, aber ansonsten.
Ja, ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf dem hier Filmfest in Mainz einen Kurzfilm gesehen, der Stop-Motion war, der 20 Minuten lang ging. Und da kam natürlich die berechtigte Frage danach in der Publikumsrunde, wie lange das denn gedauert hätte. 7 Jahre hat der Film gedauert. Also es gibt einen Grund, warum es wenig Stop-Motion gibt. Nicht, weil es keiner mag oder weil es kein Publikum dazu gibt. Ich glaube, im Kinderunterhaltungsbereich ist es, glaube ich, immer sehr gerne gesehen und auch gut angenommen. Und kaum jemand kann sich diesem Charme entziehen. Es ist halt nur fucking aufwendig. Und ich glaube, jeder, der bei Artman arbeitet, muss dafür unfassbare Leidenschaft haben, weil sonst wirst du ja wahnsinnig, glaube ich, wenn du diese Figuren im Millisekundentakt bewegen musst.
Ja, du musst ja pro Filmsekunde 24 Positionen halt, ne,
aufstellen. Wenn es flüssig sein soll, ja, genau.
Ja gut, Marius, fang doch mal an, du als Wallace & Gromit-Experte. Wallace & Gromit, was sind denn das für Gestalten eigentlich, bevor wir hier in den Film einsteigen?
Ja, Wallace & Gromit sind Figuren von Nick Park erfunden, ich glaube so 90er Jahre, hatten verschiedene Kurzfilme. Es geht um Wallace, den Erfinder, einen britischen Erfinder, der in so einer kleinen Vorstadtwelt wohnt, ne? Man hat so britische Klischees, der Rasen ist schön gebäht und so, und es wird Cracker und Tea zur gleichen Zeit zu sich genommen. Er ist käseverrückt und ja, versucht seinen Alltag immer wieder zu vereinfachen, indem er Erfindungen mit sich bringt oder Erfindungen erfindet. Und stets an seiner Seite ist natürlich sein treuer Hund Gromit, der ziemlich smart ist für einen Hund. Der liest, der strickt, der macht eigentlich den ganzen Haushalt und hält seinem besten Kumpel Wallace den Rücken frei. Und gemeinsam geht es meistens darum, dass sie pleite sind und irgendwas machen müssen, um Geld zu verdienen. Ja, sie haben einen Erzfeind. Das wird auch für diesen Film relevant. Das ist ein Pinguin. Mhm. In einem Kurzfilm, den ich sehr, 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 sehr empfehle. Wong Trouser, also falsche Hosen.
Die Techno-Hose heißt da, glaube ich, im Deutschen. Ja.
Ein großartiger Verfolgungsjagd, vielleicht eine der besten Stop-Motion-Sequenzen, die es jemals gab. Bekommen sie einen neuen Mitbewohner, also sie vermieten ein Zimmer, um Geld zu verdienen, und das ist halt ein Pinguin. Und der stellt sich dann als Oberbösewicht heraus, der einen Diamanten klauen will. Und dieser Kurzfilm ist quasi die Vorgeschichte von dem Film, den wir heute besprechen, nämlich Vengeance Most Foul. Oder im Deutschen
Rache, Vergeltung mit Flügeln?
Vergeltung mit Flügeln? Irgendwie sowas, ja, ne? Vergeltung mit Flügeln, genau, ja. Sie sind entschuldigt, ich glaube, es ist sehr schwer zu übersetzen, diesen Titel. Basiert auf dem Running Gag von diesem, ja, dieser Pinguin ist extrem smart und setzt sich zum Beispiel einen Gummihandschuh auf und dann halten ihn alle Menschen für ein Hühnchen. Und dieser Gag wird auch konsequent durchgezogen, außer Gromit, der erkennt das natürlich.
Ja, oder er zieht sich eine schwarze Robe über und alle halten ihn für eine Nonne.
Genau, ja, also das ist ein Meister der Verkleidung, Hitman ist ein Scheißdreck gegen. genau, das ist so die Prämisse. Es gibt sehr viel Englisch-Tümmelei dort, würde ich glatt behaupten. Alle haben einen extrem britischen Akzent. Es ist die heile Vorstadtwelt, die dort zu Trage kommt. Die Polizei besteht da irgendwie aus zwei Leuten, einem Polizeichef und einer Azubine, keine Ahnung, in Ausbildung.
Ja, junge Nachwuchspolizistin, gerade von der Schule gekommen und wird immer dafür getadelt, was sie alles für seltsame Sachen auf der Polizeischule gelernt hat. Man soll auf Indizien vertrauen. Nach, hier bei uns hört man doch aufs Bauchgefühl.
Genau, soll man aufhören zu denken. Das Bauchgefühl ist das Wichtige, der Oberpolizeichef, der natürlich ein bisschen trottelig ist. In vielen Teilen kam eigentlich auch noch, dass Wallace seine große Liebe finden muss, soll, sich verliebt. Das ist hier eher nicht der Fall. Nein, sie sind nur immer wieder pleite, wie oft. Und dann erfindet Wallace einen Gartengnomen-Roboter, der ja den Garten schön machen soll. Das funktioniert auch relativ gut. Jetzt nicht zum Leidwesen von Gromit, weil der macht die Gartenarbeit eigentlich ganz gerne selber. Und das sehen seine Nachbarn und wollen auf jeden Fall auch die Arbeit von diesem Gnom. Und so soll der Gnom vermietet werden. Aber der böse Pinguin in seiner Zelle im Zoo hackt sich in diesen Gnom rein und dreht den Regler von Most Charming zu Evil.
Evil, ja, das Core-Protokoll.
Genau.
Wird von Good auf Evil gestellt.
Ja, daraufhin verfischt sich der Gnom und macht böse Dinge und alles natürlich, um den Pinguin zu befreien. Und sein großer Plan ist dann, den Diamanten, den er damals im Kurzfilm nicht erreichen konnte, diesmal zu stehlen. That's the story. Geht knackige 80 Minuten, wenn überhaupt, 79 Minuten, ja. Mhm. Und ist auf Netflix verfügbar, denn Aardman hat irgendwie Netflix-Deal, ich weiß es auch nicht. Auch der zweite Chicken Run-Film aus dem letzten Jahr kam schon exklusiv bei Netflix. Also auf der ganzen Welt, außer in Großbritannien. Dort wird das immer noch klassischerweise von der BBC ausgestrahlt.
Ja, genau. Ich glaube, der lief irgendwie im Dezember rum,
genau,
oder so.
Lief so
der
zu Weihnachten
in der BBC. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob die gar nicht daran interessiert sind, ihre Filme ins Kino zu bringen oder ob das einfach nicht klappt oder ob da einfach die BBC, aber ich meine, die BBC, auch wenn sie Filme mitproduziert, kommen die ja mal gerne ins Kino. Ja, nee, aber halt außerhalb von Großbritannien offensichtlich ist dann Netflix die Distributionsplattform, obwohl dieser Film ehrlicherweise, also ich hätte den schon ganz gerne im Kino gesehen, also dass er es ins Kino schafft und dass da Gruppen von Kindern hineinströmen, um sich den anzuschauen, weil der macht schon jede Menge Freude, das kann man schon mal vorwegnehmen.
Ja, der hat wahrscheinlich irgendwie so einen Mini-USA-Start gehabt für die Oscars, könnte ich mir vorstellen. Aber an für sich, ja, kam er hier nicht in die Kinos, hätte ich auch gerne gesehen, denn auch wenn es sich hier um Knetanimationen handelt, der Film hat schon echt Schauwerte, also der sieht fantastisch aus, prinzipiell, der Look natürlich, aber der hat Verfolgungsjagden, der hat Explosionen, der hat riesige Maschinen, der hat vor allen Dingen Drive, also der ist nicht stocksteif, sondern immer extrem in Action, also bei vielen Szenen denke ich mir, das hätten sie sich einfacher machen können, rein vom Aufwand her. Aber da sind Verrückte am Werk. Die wollen irgendwie die Knetanimationsmöglichkeiten bei jedem Film nochmal toppen.
Ja, man stellt sich auch so ein bisschen die Leute dahinter vor, wie Wallace selbst, der so alles ein bisschen aufwendig und unnötig aufwendig macht, aber dann trotzdem, naja gut, in dem Fall passt es nicht, dass es alles, jede Arbeit abnimmt. Ich meine, allein diese Eröffnungssequenz, wo Gromit auf ein paar Knöpfe drückt und Wallace dann aus seinem Bett bis zum Frühstückstisch gebracht wird, alles voll automatisiert, er wird aus dem Bett geschubst in die Badewanne, dann gibt's eine Rutsche runter, dann bekommt er die Hose angezogen, alles voll automatisiert, dann werden auch noch die Toasts mit Marmelade bestrichen. Es gibt einen Knopf, auf den er drückt, der dazu da ist, dass ein Hammer auf einen anderen Knopf drückt. Also es ist so viel Liebe zum Detail da reingeflossen, überhaupt die Liebe zum Detail in diesem Film ist schon wirklich erstaunlich, was da alles im Sekundentakt an kleinen Elementen verbraten wird und an kleinen Gags auch, die dann irgendwie drin sind. Irgendwann hat Gromit liegt im Bett, will sich sein Buch greifen und das ist von Virginia Woolf statt Virginia Woolf. Oder es gibt dann eine Szene mit einem Löwen, der Gromit attackiert und er stopft ihm ein Schild ins Maul, wo drauf steht Do not feed. Das sind so alles so klitzekleine Gags, wo du merkst, okay, die haben sich wirklich in jeder Szene, in jedem Moment Gedanken gemacht, wo können wir jetzt hier einen kleinen Gag platzieren.
Und der Film, also es wird zwar gesprochen, ne, aber zum Beispiel Gromit ist stumm, ist ein stummer Hund, der bellt halt noch nicht mal. Und auch die anderen Menschen, also es wird zwar ein bisschen geredet, so ein bisschen Exposition betrieben, aber die Gags kommen zu 99% nicht über die Sprache oder sowas, sondern sind visuelle Gags, in dem halt irgendwas umfällt, irgendwas dort ist, irgendwas komisch platziert ist und so. Das ist schon, also man, es lohnt sich wirklich dort in die Hintergründe zu achten und der Humor ist auch so ein bisschen dümmlich, so ein bisschen, das sind jetzt nicht die mit der feinen Nadel gestrickte Gags, sondern halt, wir haben es ja schon erwähnt, der Pinguin, der sich irgendwas überzieht, aussieht wie eine Nonne und dann sagt der Polizeichef, oh, guck mal hier, auf dem Schiff ist doch gar nicht der Pinguin, sondern ist doch nur eine Nonne. Das ist vielleicht sehr einfache Gags, die dort geschrieben werden, aber sie sind so charmant. Sie werden so charmant rübergebracht und das ist diese gesamte Welt, in der Wallace und Gromit lebt und das ist auch die Faszination für mich, auch schon als Kind gewesen, ist das irgendwie, das ist charmant und fröhlich und nicht so unfassbar weg von irgendwas Bösem. Es gibt zwar einen Bösewicht in dieser Geschichte, aber auch den möchte man einfach nur knuddeln. Also das ist eine so charmante Reihe und das wird, wie ich finde, großartig mit dem neuen Film durchgesetzt.
Ich würde dem gar nicht mal unbedingt zustimmen, dass das jetzt, dass der Humor nicht mit der Feinade gestrickt ist. Klar, du hast diese offensichtlichen Gags und diese so ein bisschen, ach, alle sind so ein bisschen dämlich, außer diese eine Person oder der Hund halt Gags. Aber du hast auch viele Referenzen, Anspielungen, ja, die dann auch vor allem für ein erwachsenes Publikum funktionieren. Du hast schon diese Hacking-Szene erwähnt, wo der Pinguin Feathers McGraw den Gartenzwerg umprogrammiert. Das ist natürlich eine absolute visuelle Referenz an Matrix, an die Matrix-Filme.
Ja, aber gleichzeitig ist der visuelle Gag da drin, dass er dem Wachpersonal mit so einem übergroßen Handschuh die Nase zuhalten muss. Also
Das stimmt. Dann hast du später noch eine James-Bond-Anspielung und Auch der Gartenzwerg, wenn der sich auflädt in der ersten Nacht, das ist ja auch
ja, das ist
ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das bei Kindern ankommen würde, aber der ist halt, der macht seltsame Geräusche und guckt dabei seltsam und es ist sehr creepy. Es ist sehr creepy und diese Creepiness wird später auch noch weiter getrieben, indem ja dann die neuen Gartenzwerge, die er noch baut, die dazukommen, haben alle keine wirklichen Pupillen, sondern nur so schwarze Augenhöhlen oder schwarze Augen halt. Und das sieht schon sehr, sehr gruselig aus und hat sowas sehr Unheimliches. Was, gute Frage, wie das bei Kindern ankommen würde, so im Alter von 8 bis 10 oder sowas.
Es sind auf jeden Fall für Kinder genauso Gags wie für Erwachsene dabei. Ich glaube, mein absoluter Lieblingsgag war, als der Pinguin gerettet wird von seinen Gnomen und dann geht er an allen vorbei wie so einer Soldatenmannschaft und man hört halt so einen Dudelsack im Hintergrund spielen. Und dann siehst du aber wirklich einen Gnom, der da am Ende der Reihe steht, Dudelsack spielt und der wird einfach so einmal so weggeboxt vom Pinguin.
Landet im Wasser.
Fand ich irgendwie super lustig.
Ich meine auch überhaupt, dass der Pinguin im Zoo eingesperrt wird. So, wird lebenslang weggesperrt für einen Einbruch, was ein bisschen hart ist. Aber im Zoo halt eingesperrt und muss dann da irgendwie rumhampeln.
Ja, und hat dann auch so seine, aber hat dann trotzdem irgendwie so eine gelbe Weste an, wenn er dann den Müll einsammelt oder sowas, als wäre er halt jetzt auf freien Vollzug oder so. Also das meine ich halt mit charmanten Gags. Ne? Also es sind irgendwie, und du hast ja schon richtig gesagt, es ist an jeder Ecke irgendwas zu schauen. Dieser Film hat keinen Leerlauf. Das sind einfach, sie haben wahrscheinlich gedacht, wir haben Material für 79 Minuten. Und wenn wir kein Material mehr haben oder Gags, die für uns nicht gut genug sind, dann stopfen wir den Film jetzt nicht so voll, dass der 100 Minuten sein muss oder so. Und das finde ich schön. In der jetzigen Zeit, wo alle Filme irgendwie 2 Stunden sein müssen, auch wenn sie es nicht brauchen, war das so eine schöne Abwechslung, dass du wusstest, hier, der wird einfach smooth durchlaufen.
Der Aufwand, der einfach dafür notwendig das ist, bedingt auch, ja, beziehungsweise resultiert darin, dass dich nur aufs Nötigste beschränkst und dass dann dein Film nicht ausufernd lang ist. Und das tut dem wirklich gut, dass der so knackig kurz durchläuft. Und jetzt, ich gucke noch auf meine Notizen und ich hatte mir notiert, es gibt in dieser einen Verfolgungssequenz gibt es einen Bauer, einen Gemüsebauern, der nur ganz kurz im Bild ist. Und ich dachte mir, den kenne ich doch irgendwo her. Und jetzt fällt mir ein, du hast Shaun das Schaf gesagt, das ist der Bauer von Shaun das Schaf, ne?
Ja, ja, genau, die sind in der gleichen Welt. Shaun das Schaf hat den ersten Auftritt tatsächlich in einem Wallace & Gromit Kurzfilm. Da wird es mal gerettet von bösen Schafdieben. Ich glaube, die wollen nur die Wolle. Aber ja, und da wird das kleine Shaun das Schaf gerettet. Und da, das war dann so beliebt, dass sie daraus eine Kinderserie gemacht haben.
Und sage mal, du als Kenner der bisherigen Filme, war diese zeitgeistige Thematisieren von KI, von so, ich sage mal, ich meine, Wallace hat ja im Prinzip eine sehr verrückte Art von Smart Home und das Thema KI ist ja hier sehr präsent und es fällt ja auch der Sprich, KI ist super, solange sie weiß, wer der Boss ist. Und dass die ganze Vollautomatisierung ja nicht zum schönen Handgemachten führt, sondern zu kühler Sterilität. Ich meine, auch diese Gartenszene. Gromit ist da schön am Buddeln und freut sich über die Blumen, die er da anpflanzt. Und dann wird dieser Norbot, der Gartenzwerg, losgelassen und wütet da. Und am Ende ist das so ein total steriler, rechteckiger englischer Garten, wo alles wirklich gerade ist und die Platten auf dem Boden liegen und der Rasen exakt 5 mm hoch. Das Thema so Automatisierung, KI und so ist ja schon sehr aktuell. War das in dem bisherigen Film auch
ja,
so?
Ja. So ein Commentary auf die reale Welt ist eigentlich immer mit drin. Du hast da immer zeitgenössische Themen, die irgendwie aktuell sind. Ich finde, zum Charme trägt es auch bei, dass du hast schon gesagt, es geht zwar um KI und hochaktuelle Themen, gleichzeitig hast du so eine Matrix-Hacking-Sequenz, die so komplett aus der Zeit gefallen ist. Das traut sich vielleicht noch so ein Mittagsbeitrag in der ARD, so Hacking darzustellen. Am besten noch mit schwarzer Kapuze oder so. So ein Schwachsinn. Aber also Filme würden das ja nicht mehr machen, wenn sie ernst genommen werden wollen. Und hier ist es irgendwie noch mit drin, genauso wie Smart Homes, aber halt alles mit Schaltern, ne? Du hast ja kein Touchpad da zum Beispiel, ja. Und sowas. Also moderne Themen, zeitlich sieht es aber irgendwie aus der Zeit gefallen aus. Das trägt zur charmanten Optik und zum Flow irgendwie bei, und das war tatsächlich dann auch schon immer so, dass sie sich immer bewusst waren, wir zeigen hier eigentlich eine sehr konservative Welt und irgendwie eine sehr altbackene Welt.
Es ist alles noch so heile, ne, und so klein, ja, und gemütlich und so, ne?
Genau, und wollen aber nicht verstaubt wirken, auf gar keinen Fall. Mhm. Und ich glaube, das haben sie auch hiermit gut erreicht. Irgendwo, ich glaube, bei Letterboxd habe ich es gelesen, dass es kurios ist, dass es in diesem Film darum geht, dass Arbeit abgenommen werden muss, ne, und dass auf gar keinen Fall zu viele Handgriffe getätigt werden muss, während die Leute dahinter genau ja das Gegenteil machen und sich die schwerste Arbeit machen überhaupt, die man sich im Filmbereich vielleicht vorstellen kann, und die zeitintensivste Arbeit und jeden einzelnen Schritt dort minutiös planen müssen. Und der Film genau irgendwie verkehrt herum das Ganze darstellt und zeigt, dass es sehr schön dargestellt, ja.
Ja, ansonsten ist das einfach erzählerisch, ist das jetzt wirklich nicht außergewöhnlich, aber halt absolut solides Handwerk. Du hast irgendwie deine 2,5 Plots, ne? Also du hast natürlich Wallace und Gromit im Hauptplot, dann hast du mal kurz zur Abschwenkung zu dem Bösewichten, und dann hast du als Parallelgeschichte noch die Polizisten oder das Polizeiduo, was dann noch am Ende relativ relevant wird, was dann zusammengeführt wird. Du hast ein Objekt, was am Anfang schon angeteased wird oder gezeigt wird das erste Mal oder besprochen wird, was zwischendurch nochmal wichtig wird und was dann am Ende oder kurz vor Schluss so den entscheidenden Knackpunkt darstellt, so Chekhovs Gun-mäßig. Also du platzierst irgendein Objekt am Anfang des Films, der Geschichte, und am Ende wird's dann relevant. Und also einfach rundum gelungen, sympathisch, und ich bin jetzt auch so ein bisschen gehuckt, mir mal den Rest da anzuschauen. Es ist jetzt aber auch halt nicht irgendwie das total außergewöhnliche Werk. Ich weiß nicht, ob du als nostalgischer Wallace & Gromit-Fan da jetzt zu einer höheren Wertung kommen wirst als ich.
Ja, ich glaube, ich war, zumindest was Letterboxd angeht, ein bisschen höher wie du, und natürlich ein Herz vergeben. Mhm. Einfach, weil für mich natürlich noch der Aspekt dazu kommt, dass da sehr viel Fanservice mit drin ist. Also da sind sehr viele Running Gags aus alten Filmen drin und irgendwelche Sachen stehen im Hintergrund, die man aus alten Filmen kennt. Ich hab die Käsecracker vermisst, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber ansonsten die Teekanne oder sowas, die dann später noch relevant wird. Das ist halt wunderbar, und wenn du siehst, dass an sich der Regen am Anfang, dass du den Regen hast, aber diese Tropfen, die von diesen Personen runterlaufen, sind halt so dicke Tropfen, die halt Stop-Motion animiert sind. Und du denkst, Alter, allein diese Sequenz hätte mich zu Weißglut getrieben wahrscheinlich. Mhm. Und an sich, diese erste Szene macht schon irgendwie mit dem Regen klar, hier, wir haben wieder irgendwie unser Liebesprojekt für euch. Bitte, bitte seid gnädig, bitte seid nett. Und ich bin nett. Ich bin, wenn Leute so Liebe zum Film haben und so Liebe zum Detail und zu ihren Charakteren, ich finde, das überträgt sich dann halt auch einfach auf mich zumindest persönlich. Und dann, die Story ist komplett nur noch 15. Also, als er gesagt hat, oh, wir brauchen mal wieder Geld, alter Knabe, oder ich glaube, alter Knabe sagt er immer im Deutschen, ich habe es jetzt im Englischen geschaut, da dachte ich mir so, okay, gut, das ist der Plot wie die drei Filme davor auch. Aber darum geht's halt überhaupt nicht. Es sind auch irgendwie dieselben Gags und auch immer dieselbe Art, aber das ist halt so charmant und es kommt halt auch alle paar Jahre noch. Und cozy, ich glaube, cozy ist das perfekte Wort dafür. Ich habe den abends auf der Couch gesehen und dachte mir, ach, hier könnte ich Stunden dran verbringen.
Also perfektes Filmfutter für die dunklen Januartage oder für die dunklen Wintertage, ja, könnte man so sagen. Und auch von meiner Seite, also ihr habt hier quasi einen Wallace & Gromit-Veteran auf der einen Seite sitzen, hier bei mir einen kompletten Neueinsteiger. Es ist für beide sehr gut geeignet. Ich kann auch, du hast wahrscheinlich auf Englisch gesehen, ne?
Ja.
Ich habe auf Deutsch geschaut. Ich kann auch eine Empfehlung für die deutsche Synchro aussprechen. Die Sprecherinnen und Sprecher machen super Job. Und es wurden auch tatsächlich viele Gags, die so urtümlich englisch sind, schön ins Deutsche übersetzt. Das Unternehmen Gnome Improvement ist dann der Heimzwerker. Und dann gibt es ja auch noch einen Gag mit uninformierte Polizisten, also uninformed policemen oder halt uniformierte Polizeileute. Der funktioniert zum Glück auch im Deutschen. Insofern auch für die deutsche Lokalisierung kann ich Daumen hoch geben.
Ja, schöne Wortspiele sind auch immer mit dabei, und da bin ich auch großer Fan von dem Humor. Ja, größte Empfehlung, schaut ihn an, ist auf Netflix, wie gesagt, leider nicht im Kino. Unterstützt damit quasi den Netflix-Deal, den Aardman irgendwie mit denen hat. Ich weiß nicht, auf wie viele Filme das ausgelegt ist. Ich hoffe, Aardman geht die Knete nicht aus, dass wir weiterhin solche tollen Filme bekommen. Und nach dem eher enttäuschenden Chicken Run 2 war das hier Balsam für meine Seele. Und auch für die Aardman-Doku kann ich tatsächlich eine Empfehlung aussprechen. Nick Park, der Typ dahinter, ich habe keine Ahnung von ihm. Ich hoffe, der hat keinen Dreck am Stecken oder so. Aber rein nach dieser Doku ist das auch ein so unfassbar lieber Mensch, den du einfach auch direkt ins Herz schließt und aber auch gleichzeitig so ein abnormaler Nerd für seine Knebfiguren ist. Und größte Empfehlung, das ist wirklich heartwarming, alles, was um dieses Studio passiert. Und hoffe, das passiert noch weiterhin. Wenn auch nur auf Netflix. Immerhin. It's something.
Ja. Mal mit da haben wir es ja schon.
Ja.
Ja, nach der seit 3 Stunden die Jahresrückblicksfolge ist auch mal so ein 25 Minuten auch mal ganz nett.
Genau, das war unsere erste Filmbesprechung für 2025, wenn man so möchte. Der erste Kino, kein Kinostart, aber Netflix 25 Start. Wenn ihr Bock habt auf die Release von 24, wir haben 2 unfassbar große Folgen aufgenommen im Jahresrückblick. Aber ansonsten sind wir auch zu finden auf Instagram, da gibt's alles Neue, was unseren Podcast betrifft, oder auf kinotagesstätte.com natürlich auch. Ansonsten sieht man sich nächste Woche wieder.
Oder
hört sich zumindest wieder mit etwas vollkommen anderem.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.